gibt Ereignisse, die unser Sicherheitsgefühl im Mark erschüttern. Der Tod eines Zugbegleiters Anfang Februar bei Landstuhl zum Beispiel war so ein Ereignis. Ein Schwarzfahrer hatte Serkan Çala aus Ludwigshafen bei einer Ticketkontrolle so krass am Kopf verletzt, dass Çala starb. Das hier ist Rheinland-Pfalz hat die Wahl. Eine achteilige Sonderreihe des Rheinpfalz-Podcasts Wissen, was läuft zur Landtagswahl. Mein Name ist Kara Ballerin, ich bin Journalistin und Redakteurin im Politikressort der Rheinpfalz und heute will ich über innere Sicherheit reden. Einem von wenigen Bereichen, bei denen die Bundesländer ganz viel Macht haben. Also, wie schaut's in Rheinland-Pfalz aus? Das frage ich heute Jörg Schmieding, der das ganz genau im Blick hat. Danke, dass du da bist, Jörg.
Danke für die Einladung, liebe Kara.
Jörg, du leitest das sogenannte Heimatressort bei der Rheinpfalz, bist für die Südwestseiten verantwortlich und damit für alles, was im Land passiert. Sag, wie sicher ist denn unsere Heimat?
Ja, schaut man alleine auf die Zahlen der polizeilichen Kriminalitätsstatistik, dann ist Rheinland-Pfalz mit Ausnahme der Zeit der Corona-Pandemie so sicher wie seit 30 Jahren nicht mehr. Wir reden von 230.000 Straftaten pro Jahr. Ziemlich gleich geblieben ist dabei die Anzahl sogenannter Roheitsdelikte. Dazu zählt Körperverletzung, Bedrohung beispielsweise. Es gibt deutlich weniger Diebstähle und Wohnungseinbrüche. Und schaut man dann nochmal auf die sogenannte Häufigkeitszahl, also auf die Anzahl erfasster Straftaten pro 100.000 Einwohner, dann liegt Rheinland-Pfalz mit 5.803 deutlich besser als der Bundesschnitt mit rund 7.000. Das Land beschäftigt mehr als 10.000 Polizeibeamte, so viele wie nie zuvor. Aber betrachtet man das im Verhältnis zur Einwohnerzahl, sieht es schon wieder anders aus. Da hat Rheinland-Pfalz bezogen auf 100.000 Bürgerinnen und Bürger 224 Polizisten am Start. Nur Baden-Württemberg hat mit 237 weniger und ganz vorne liegt Berlin mit rund 300.
Jetzt sind Statistiken und Zahlen das eine. Aber wie steht's denn um die gefühlte Sicherheit im Land? Gerade nach dem tödlichen Angriff auf Serkan Çala. Und was sagen denn die Parteien dazu?
Klar, solche Gewalttaten wie die Attacke auf den Zugbegleiter sorgen nicht dafür, dass sich dieses subjektive Sicherheitsgefühl, das du ansprichst, verbessert. Gerade in Großstädten wie Ludwigshafen gibt's eben auch Ecken, da willst du zu bestimmten Zeiten, gerade vielleicht auch als Frau, nicht unbedingt allein unterwegs sein. Generell hat es Politik nicht einfach, dieser eher emotionalen Einschätzung der Sicherheitslage auch etwas Konkretes entgegenzusetzen. Der erste Reflex, dem die Parteien dann im Normalfall gerne folgen, ist die Forderung nach mehr Personal und erhöhter Präsenz. Das ist auch in diesem Wahlkampf nicht wesentlich anders. CDU, SPD, Freie Wähler, eigentlich alle fordern mehr Polizisten auf der Straße. Aber so einfach ist das auch nicht, weil du von heute auf morgen nicht super viele Bewerber und auch entsprechende Kapazitäten für die Ausbildung aus dem Hut zaubern kannst. Auch bessere Ausstattung ist natürlich eine beliebte Forderung, am Ende aber vor allen Dingen eine Frage des Geldes.
Nutzen die Parteien dieses Thema, das Thema innere Sicherheit, denn auch, um ihre Vorstellungen zur Migration zu thematisieren?
Na klar, das ist ein Aspekt, den insbesondere die AfD, aber auch CDU und Freie Wähler aufgreifen und versuchen, ihn in ihrem Sinne zu nutzen. Die CDU plakatiert den Slogan »Klare Kante« und möchte straffällige Asylbewerber im Ausreisearrest sehen. Die Freien Wähler plädieren für ein sogenanntes Rückführungszentrum nach dem Vorbild in Bayern. Wer seine Abschiebung behindert, soll nur noch Sachleistung bekommen. Die AfD hat es ja gewissermaßen traditionell darauf abgesehen, dass Ausländer überproportional zu ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung an Straftaten beteiligt sind. Dagegen argumentieren das Innenministerium und die Polizei damit, dass gerade Asylsuchende häufig jung und männlich sind und mit besonders schwierigen Lebensumständen zu kämpfen haben.
Du hast gerade die AfD angesprochen. Von einigen wird sie selbst als Gefahr eingeschätzt. Deshalb hat SPD-Innenminister Michael Ebling ja auch die Arbeit von AfD-Mitgliedern im öffentlichen Dienst, sagen wir mal, erschwert. Und öffentlicher Dienst ist ja zum Beispiel auch Polizei. Verboten hat er eine AfD-Mitgliedschaft für Polizisten aber ja nicht. Also was ist da denn eigentlich passiert?
Ja, du spielst auf eine Verwaltungsvorschrift an, die das Innenministerium im vergangenen Jahr überarbeitet hat. Damit fordert das Land von allen Bewerbern für den öffentlichen Dienst zusätzlich zum Bekenntnis zu den Werten der freiheitlich-demokratischen Grundordnung eine Erklärung, dass sie keiner extremistischen Organisation angehören. Da gibt es eine lange Liste, die sehr, sehr viele Namen enthält. Und zu denen rechnet der rheinland-pfälzische Verfassungsschutz laut dieser Liste auch die AfD. Und die Aufregung war ziemlich groß, weil es zunächst nach einem pauschalen Einstellungsverbot klang. Das Ministerium hat dann klargestellt, dass weiterhin jeder Einzelfall geprüft werden soll. Kommunikativ war das Ganze nach meinem Empfinden aber ein ziemlicher Rohrkrepierer. Generell bin ich aber der Meinung, dass der Staat keine Leute in den Reihen seiner Mitarbeiter dulden muss, die ihn offen oder weniger offen bekämpfen oder sogar zerstören wollen.
Das Spannende in Bezug auf die AfD ist hier ja, dass der Verfassungsschutz des Bundes die AfD als Gesamtpartei in einem Gutachten schon als gesichert rechtsextrem eingestuft hat. Das wird beklagt von der AfD. Gibt es denn auch Forderungen im Landtagswahlkampf jetzt zu einem Verbot der AfD?
Ja, die Grünen haben sich entschieden, das zu einer Bedingung zu machen, mit wem sie nach der Landtagswahl gegebenenfalls in einer Regierungskoalition zusammenarbeiten. Das wird interessant, denn im Prinzip verbaut sie sich dann natürlich unter Umständen schon die ein oder andere Möglichkeit. Also die CDU beispielsweise will sich ja in dieser Frage nicht eindeutig positionieren.
Die Pfalz wählt am 22. März den Landtag in Rheinland-Pfalz. Treffen Sie Ihre informierte Wahlentscheidung mit der Rheinpfalz. Bei uns finden Sie Video-Interviews der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten, Vergleiche der Wahlprogramme und Porträts der Direktkandidaten aus der Pfalz. Unsere Experten analysieren Themen wie Bildung, Sicherheit, Migration und Gesundheit und zeigen die Stimmung in der Region. Gut informiert entscheiden mit der Rheinpfalz. Alles zur Landtagswahl unter rheinpfalz.de/Landtagswahl.
Ich würde gerne mal noch kurz den Blick ein bisschen weiten, Jörg. Manche sagen ja, wir befänden uns längst in einem Krieg mit Russland, nämlich in einem hybriden Krieg. Und der wird geführt mit Hackerangriffen, aber es wurden auch mehrfach Drohnen gesichtet. Zum Beispiel über dem US-Luftwaffenstützpunkt in Ramstein, aber auch über Unternehmen oder über dem Werksgelände der BASF in Ludwigshafen. Hat das Land aus deiner Sicht ausreichend darauf reagiert? Und hat es dazu überhaupt ausreichend Möglichkeiten, darauf zu reagieren?
Als die Sichtungen und vor allem die Häufung der Zwischenfälle am Jahresende 2024 durch verschiedene Medienberichte öffentlich wurde, hatte ich ehrlich gesagt das Gefühl, da herrscht eine ziemlich große Ratlosigkeit. Es gab viele Spekulationen, aber relativ schnell hat dann der Innenminister davon gesprochen, dass es sich bei diesen Sichtungen um Nadelstiche Russlands handle. Unsicherheit herrscht aber vor allen Dingen bei der Frage der Bekämpfung der feindlichen Drohnen. Und da hat es als Reaktion im Februar 2025, also relativ schnell, eine Novelle des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes gegeben. So heißt es ein bisschen kompliziert. Seitdem hat die rheinland-pfälzische Polizei das Recht, unbemannte Flugkörper zu bekämpfen und hat in diese Bekämpfung auch 2,5 Millionen für entsprechende Technik investiert. Bis zu 7 Millionen stehen sogar zur Verfügung. Dass das Land sich auch in dieser Hinsicht rüstet, ist nur konsequent und geschieht in Abstimmung mit Bund und den anderen Ländern. Es gibt ja auch dieses nationale Drohnenabwehrzentrum.
Das ist ja äußerst spannend, Jörg. Zwei Fragen dazu. Erstens, welche Art von Drohnenabwehr gibt es denn im Land? Und zweitens, ist es denn so sinnvoll, dass jeder sein eigenes Süppchen kocht, also Rheinland-Pfalz ganz anders vorgeht als vielleicht Bayern oder der Bund? Ist es nicht geschickter, sowas zu bündeln?
Ja, letztendlich wird es schon so sein, dass jedes Land ein Stück weit eigene Technik sich auch besorgen wird, einfach um auch im Zweifelsfall schneller an einem Einsatzort sein zu können. Man muss ja der Ehrlichkeit halber dazu sagen, bislang ist den Ordnungskräften, glaube ich, auch noch keine Drohne in die Hände geraten, die man jetzt irgendwie mit diesem Thema hybride Kriegsführung in Verbindung bringen könnte. Aber es gibt schon sehr unterschiedliche Möglichkeiten, das zu tun. Die rheinland-pfälzische Polizei hat das in diesem Winter vorgeführt. Da gibt es zum Beispiel ein Gerät namens Jammer, das dafür sorgt, dass die Verbindung zwischen dem Sender und der Drohne, also der Steuerung und der Drohne, unterbrochen wird und diese Drohne im besten Fall einfach landet und nicht mehr weiß, wofür sie da ist. Es gibt aber auch die Möglichkeit, mit einem KI-gesteuerten Zielsystem Drohnen vom Himmel zu holen. Das wurde dort auch vorgeführt und das war schon einigermaßen beeindruckend und spektakulär. Und die dritte Variante ist eine sogenannte Netzkanone. Da wird aus einem Schießgerät, nennen wir es mal so, ein Netz rausgefeuert, das sich dann um die Drohne wickelt und die Drohne dann zu Boden bringt. Und was die Zusammenarbeit angeht, na klar, da wird es schon auch drauf ankommen, wer wie viel Geld investieren kann und will und dass man sich auch breiter aufstellt mit Blick auf die Technik. Insofern gibt es da schon eine Zusammenarbeit und es wird nicht Kleinstaaterei betrieben, wie der Vorwurf ja oft lautet.
Du hast dich mit dem Thema intensiv beschäftigt. Was ist denn dein Lösungsansatz für mehr Sicherheit im Land? Braucht es mehr Polizei? Braucht es vielleicht bessere Ausstattung, wie viele fordern? Unter anderem ist ja das Thema Taser als zusätzliches Mittel, als zusätzliche Waffe im Gespräch. Was würdest du sagen, aus deinem Kenntnisstand heraus, nach deiner Einschätzung, was wäre sinnvoll?
Das ist wirklich eine super schwierige Frage. Ich glaube, wie sicher sich jemand fühlt in Rheinland-Pfalz, in Ludwigshafen, Kaiserslautern oder auch irgendwo auf dem Plattenland, ist doch eine sehr individuelle Frage. Und ich glaube, am Ende des Tages ist dieses Thema der Präsenz und der personellen Verstärkung eins, das sicher auf dieses Thema einzahlt, wenn ich merke, es fährt einfach häufiger ein Streifenwagen bei mir vom Haus vorbei. Fühle ich mich einfach besser geschützt, sicherer. Auf der anderen Seite muss man auch zur Kenntnis nehmen, dass zwischen der gefühlten Sicherheitslage und den tatsächlichen Kriminalitätszahlen, die wir haben, doch eine große Lücke klafft. Insbesondere bei der Betrachtung ländlicher Raum und Städte. Von daher, so eine ganz eindeutige Antwort ist da super, super schwierig auf diesem Feld, würde ich mich ungern festlegen wollen. Aber auf alle Fälle ist es ein Riesenthema, das nicht zuletzt halt auch getrieben durch die Migrationsdebatte und da eben vor allen Dingen von der AfD eine große Rolle spielt.
Jörg, herzlichen Dank für deine Zeit.
Tschüss, vielen Dank, es hat Riesenspaß gemacht.